Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Gisela Steinhauer.
Ich wünsche Ihnen einen schönen guten Morgen. Der Angriffskrieg gegen die Ukraine hat weltweit und vor allem auch bei uns eine große Welle der Solidarität ausgelöst. Es ist enorm, wie viele Menschen schon helfen oder helfen möchten. Aber auch das muss organisiert und sinnvoll gelenkt werden. Denn was wird aktuell in der Ukraine gebraucht? Woran fehlt es? Sind Sachspenden wichtiger als Geld? Was benötigen die Flüchtlinge? Und wie kann die langfristige Unterstützung aussehen? Unsere Gäste geben darüber heute Auskunft und ich begrüße herzlich Edith Wallmayer, Vorstandsvorsitzende beim Bündnis Aktion Deutschland hilft und den Geschäftsführer des Deutschen Zentralinstituts für soziale Fragen, Burkhard Wille. Schönen guten Morgen zusammen und danke für Ihre Zeit.
Morgen, Frau Steinhauer. Hallo.
Jetzt weiß ich nicht, ob Edith Wallmayer uns schon zugeschaltet ist. Sie ist noch nicht da. Wir freuen uns umso mehr, wenn sie gleich zugeschaltet wird. 0800 22 54 22 54 ist unsere Telefonnummer. Nunmehr für alle Fragen, die Sie, unsere Hörerinnen und Hörer, natürlich an unsere Fachleute haben. Aber es interessiert uns auch, wie Sie den Menschen in der Ukraine helfen und wonach Sie auswählen, welche Organisation Sie unterstützen. Wenn Sie mögen, können Sie uns das auch schreiben an gespräch@deutschlandfunk.de. Herr Wilke, die häufigste Frage bei den Spenden ist ja immer, wie kann ich sicher sein, dass mein Geld, meine Kleiderspende, Lebensmittel, Spielzeug, was auch immer, also meine Sachspende wirklich ankommt?
Ja, da gibt es viele Formen, da sicher zu gehen. Und ein ganz wichtiges Rezept ist, dass man sich nicht in einem Dschungel von Spendenangeboten sieht oder wähnt, sondern dass man sich konzentriert. Es reicht ja, wenn man ein oder zwei Organisationen auswählt, die vertrauenswürdig sind, die man selbst als vertrauenswürdig identifiziert. Und da hilft zum einen das Spendensiegel, was wir als DZI seit 30 Jahren anbieten mit intensiver Prüfung. Das DZI baut dabei ja auf einer fast 130-jährigen Erfahrung in der Spenderberatung, im unabhängigen Verbraucherschutz, im Spendenwesen. Darüber hinaus gibt es aber auch Tipps, etwa eine Checkliste für sichere Spenden, wo man selbst mit Blick auf die Internetseite von Vereinen, von Initiativen, sich einen einigermaßen zuverlässigen Überblick verschaffen kann. Und viele Menschen, gerade weil sie unsicher sind, tendieren zu Sachspenden, aber da haben wir ja auch leider viele schlechte Erfahrungen gemacht. Sachspenden haben viele Probleme, deswegen sagen wir als DZI eigentlich, die Geldspende ist eigentlich der Königsweg der Spenden.
Welche Probleme haben Sachspenden?
Sachspenden müssen gesammelt werden. Es muss klar sein, welche Güter wo und wann benötigt werden. Und es muss klar sein, wie sie zu den Bedürftigen hintransportiert werden. Und das sind ganz viele Ws, die Fragezeichen auslösen. Und wenn auch nur an einer Stelle etwas nicht passt, dann kommt eben die Spende nicht richtig bei den Bedürftigen an oder kommt nicht die richtige Spende bei den Bedürftigen an. Und deswegen sind Geldspenden einfach viel flexibler an seriöse Organisationen geleistet, können Geldspenden ganz flexibel, sehr schnell eingesetzt werden, um entweder vor Ort oder, wenn dort nicht verfügbar, an anderer naheliegender Stelle die nötigen Sachen zu besorgen. Und deswegen machen Sachspenden wirklich nur in wenigen Ausnahmefällen Sinn. Und zwar dann, wenn seriöse Organisationen ganz konkret dazu aufrufen. Das geschieht relativ selten. Wenn das geschieht, dann kann man das auch mit Sachspenden leisten. Ansonsten sollte man sich wirklich auf die Geldspende konzentrieren.
Und die Seriösen bekommen das Spendensiegel vom Deutschen Zentralinstitut für soziale Fragen. Was prüfen Sie dafür? Wie nehmen Sie diese Organisationen? Das sind ja soziale und karitative Nichtregierungsorganisationen, ne? Oder sind das alle unter die Lupe? Das wäre die Frage.
Das DZI wurde 1893 gegründet mit der Grundidee, schon damals Helfende mit Informationen zu unterstützen. Und zwar sowohl Spenderinnen und Spender als auch die Menschen, die ganz konkret mit ihren Händen helfen im Bereich der sozialen Arbeit. Das DZI unterhält auch heute noch die umfassendste deutschsprachige Fachbibliothek, Literaturdatenbank für den Themenbereich soziale Arbeit und Wohlfahrtspflege. In Berlin kann man da bei uns im Lesesaal arbeiten. Wir sind aber an über 230 Hochschulen in Deutschland, Österreich und der Schweiz zugänglich mit unserer elektronischen Literaturdatenbank, wo die Studierenden im Feld soziale Arbeit in unseren Materialien recherchieren. Und in unserem zweiten Arbeitsbereich, der der Spenderberatung haben wir in diesen 130 Jahren im Grunde immer den Menschen auch mit auf ihr Spendenverhalten geschaut und geschaut, was ist den Spenderinnen und Spendern wichtig, um Vertrauen zu fassen. Das verändert sich nämlich durchaus auch über die Jahre und die Vertrauenskriterien, die heutzutage wichtig sind, die sind Grundlage unserer aufwendigsten Prüfung, unserer hochwertigsten Prüfung für das Spendensiegel. Das kann freiwillig beantragt werden von den Organisationen, das heißt, bei dieser sehr hochwertigen Prüfung geht der erste Schritt von den Hilfswerken aus. Rund 230 Organisationen tragen das Spendensiegel aktuell und die sammeln im Jahr etwa 1,5 Milliarden Euro an Spenden. Das ist eine riesige Summe. Mhm. Es sind aber durchaus auch viele kleine und mittelgroße dabei, die das Spendensiegel tragen.
Und nach welchen Kriterien wird das vergeben?
Das ist zum einen die Frage der Mittelverwendung. Da gibt es den Dreiklang aus Wirtschaftlichkeit, die da erforderlich ist, Wirksamkeit und Sparsamkeit. Die Wirtschaftlichkeit, die messen wir unter anderem an dem Verwaltungskostenanteil. Das ist die berühmt-berüchtigte Frage vieler Spenderinnen und Spender. Was kommt denn wirklich an von meiner Spende? Wir haben da ein ganz transparentes Berechnungskonzept. Und auf den Einzelauskünften, die man auf dzi.de zu vielen hundert Spendenorganisationen bei uns runterladen kann, findet man in den meisten Fällen auch konkret eine Eingruppierung, wie hoch der Werbe- und Verwaltungskostenanteil ist. Aber auch andere Vertrauenskriterien sind Grundlage der Spendensiegelprüfung. Also Transparenz. Das heißt, wir haben eine konkrete Vorgabe, dass 15 Mindestinformationen in einem öffentlich zugänglichen Jahresbericht veröffentlicht werden müssen. Zum Beispiel die Leitungsgehälter, zum Beispiel die Finanzen, zum Beispiel auch, wenn etwas schiefgegangen ist in der Projektarbeit. Das heißt, wenn es große Fehler gibt, dann muss es auch veröffentlicht werden. Wir prüfen die Fundraising-Ethik, das heißt, stellen sicher, dass fair geworben wird, dass Spendenwerbung nicht unangemessen emotional ist, dass wahrhaftig auch geworben wird, also nicht mit falschen Behauptungen. Und wir stellen auch bei der Prüfung eine gute Leitungs- und Aufsichtsstruktur sicher. Denn man kann nicht jedes einzelne Projekt einer Hilfsorganisation überprüfen. Umso wichtiger ist es, dass die Organisation über kompetente Leitung verfügt und auch über eine funktionierende, unabhängige Aufsichtsstruktur. Und auch dafür haben unsere Spendensiegelstandards entsprechende Anforderungen, die aber auch abhängig sind von der Größe der Organisation. Das heißt, wir verlangen hier von sehr großen Hilfswerken mehr als von kleinen Vereinen.
Stichwort kompetente Leitung. Ich glaube, Edith Wallmeier, die Vorstandsvorsitzende beim Bündnis Aktion Deutschland hilft, ist jetzt bei uns. Guten Morgen, Frau Wallmeier.
Guten Morgen, Frau Steinhauer.
Schön, dass Sie Zeit für uns haben. Dieses Bündnis Aktion Deutschland hilft, das ist ja ein Zusammenschluss von 23 deutschen Hilfsorganisationen. Darauf kommen wir später noch im Einzelnen. Ich würde mal gerne zunächst von Ihnen beschreiben lassen, Frau Wallmeier, wie das aussieht, wenn ein solches Bündnis die Katastrophenhilfe hochfährt. Also wie war das, als vor einer Woche klar wurde, Putin greift die Ukraine an?
Ja, zunächst stimmen wir uns auf Vorstandsebene und auf der Ebene der Mitgliedsorganisationen ab, bewerten die Situation vor Ort und entscheiden dann über einen Einsatzfall. Wenn dieses geschehen ist, treten die einzelnen Bündnisorganisationen zusammen, beraten sich, was kann gemeinsam getan werden, wie können wir am effektivsten und am schnellsten Hilfe leisten. Es gibt eine sogenannte Projektgruppe, die sich dann täglich jetzt in Videokonferenzen zusammenfindet, um gemeinsame Hilfen auszuarbeiten, abzustimmen und dann auch umzusetzen. Und gleichzeitig ist es so, dass im Aktionsbüro von Aktion Deutschland hilft in Bonn die Öffentlichkeit darüber informiert wird, welche Maßnahmen die Bündnisorganisationen umsetzen. Und wir bitten dann natürlich auch um Spenden, damit diese Projekte ausreichend finanziert und umgesetzt werden können.
Wie erleben Sie die Situation aktuell in der Ukraine? Was hören Sie? Was erfahren Sie? Was sehen Sie, wenn Sie reinkommen?
Das ist eine große Krise in der Ukraine. Einige unserer Hilfsorganisationen sind ja noch in der Ukraine tätig. Fast alle anderen Organisationen auch in den Nachbarländern. Was uns berichtet wird, und wir sind täglich in Kontakt mit den Kolleginnen und Kollegen vor Ort, die noch in der Ukraine sind, ist die Wasserversorgung ist schwierig, die Stromversorgung wird schwieriger. Die Menschen haben nichts mehr zum Heizen. Die Geschäfte haben geschlossen, Apotheken sind geschlossen. Es können keine Nahrungsmittel mehr gekauft werden. Alte Menschen sind dringend auf Hygieneartikel angewiesen. Also es zieht sich eine große Krise langsam über das ganze Land. Besonders betroffen sind natürlich im Moment die großen Städte, aber auch in den kleineren Städten und in den Ortschaften wird die Versorgungslage zunehmend schwierig.
Nun finden sich 23 Hilfsorganisationen unter dem Dach der Aktion Deutschland hilft. Schirmherr ist Altbundespräsident Horst Köhler. Und zu dem Bündnis gehören unter anderem, ich zähle die jetzt nicht alle auf, aber Aktion Medior, der Arbeiter-Samariter-Bund, die Johanniter-Unfallhilfe, der Malteser Hilfsdienst, der Bundesverband Rettungshunde, der Kinderverband Global Care. Warum sollte man noch die einzelnen Organisationen unterstützen, wenn die doch schon in dem Bündnis sind?
Tatsächlich ist es so, dass wir arbeiten ja gemeinsam in dem Bündnis als Einzelorganisationen. Und das ist ja auch der Bündnisgedanke, dass wir dem Spender anbieten, spenden Sie an das Bündnis Aktion Deutschland hilft. Dort koordinieren wir die Maßnahmen aller Mitgliedsorganisationen. Und das klappt wirklich gut. Und man muss sehen, wir haben größere Organisationen, kleinere Organisationen dabei. Diese Heterogenität, die wir darstellen als Bündnis, ermöglicht uns eben eine sehr vielfältige Hilfe.
Seit den ersten Stunden des Krieges sind Hilfsorganisationen wie die Malteser oder die Caritas in der Ukraine im Einsatz und auch die private Hilfsbereitschaft ist so enorm, dass wir heute bei Deutschlandfunk Kultur darüber sprechen, wie die Hilfe am besten kanalisiert werden kann. Meine Gäste sind Edith Wallmeier, Vorstandsmitglied bei Aktion Deutschland hilft und Burkhard Wilke, Geschäftsführer des Deutschen Zentralinstituts für soziale Fragen. Und eine erste Mail kommt von Ludger Baum aus Olpe. Er schreibt, ich möchte den Bedürftigsten aus der Ukraine, Klammer auf, Oma, Mutter, Kindern, Klammer zu, helfen und ihnen bei mir eine Wohnmöglichkeit anbieten. Wie kann ich das tun? Frau Wallmeier, wie kann
ich das tun? Ja, Herr Baum. Grundsätzlich ist es so, dass die Flüchtlinge können jetzt sofort nach eigenen Wohnungen suchen und müssen nicht zuerst in die Landeseinrichtungen, wie das bei den Flüchtlingen 2015 der Fall war. Das heißt, ich würde, wenn ich eine Wohnung zu vermieten habe, können Sie die bei den Kommunen anbieten und dort auf lokaler Ebene wird es sicherlich auch nochmal erfasst, um dann zentral weitergegeben zu werden, wenn Flüchtlinge ankommen. Und so kann dann eben auch Wohnraum bereitgestellt werden. Also die Flüchtlinge können direkt, wenn sie in Deutschland ankommen, sich auch in die Kommunen begeben und dort nach Wohnungen suchen bzw. Wohnungen empfangen.
Inwiefern helfen die Kommunen dann auch bei der Miete, falls jetzt jemand nicht so die Miete bezahlen kann, nicht so viele eigene Mittel hat?
Also die Flüchtlinge, die jetzt nach Deutschland kommen, aus der Ukraine, kommen ohne Asylverfahren. Das heißt, sie erhalten eine Arbeitserlaubnis, eine Krankenversicherung, sie erhalten den Zugang zu Bildung. Das heißt, die Kinder können in die Schulen gehen und sie erhalten Sozialhilfe. Also von daher ist dieser Status gesichert und sie können daher auch eine Miete bezahlen.
Es ist so eindrucksvoll, wie viele Menschen spontan und auch wirklich Privathilfe leisten möchten. Dennoch ist natürlich die Frage, Herr Wilke, wie sinnvoll ist das, wenn man spontan und Privathilfsaktionen aus dem Boden stampft oder so wie Herr Baum sagt, Mensch, ich mache was, ich möchte was tun.
Ja, ich denke, das kommt ganz auf die jeweilige Aktion an. Zum Stichwort Sachspenden haben wir vorhin ja schon etwas gesagt. Da werden wir sicherlich auch noch wieder drauf zurückkommen. Die Unterkünfte, das ist etwas, was aus den Gründen, die Frau Wallmeier gerade schon genannt hatte, jetzt ein ganz wichtiges Feld des Engagements diesmal ist. Und das ist mit Sicherheit sehr sinnvoll, dass das auch mit angeboten wird. Wobei man dabei auch im Hinterkopf noch behalten muss, dass der größte Teil der Geflüchteten jetzt zunächst einmal in den unmittelbaren Nachbarländern, in Polen, in der Slowakei, in Ungarn, in Rumänien aufgenommen wird, unterkommt. Diese Länder haben auch eine sehr große Hilfsbereitschaft, sowohl von Seiten der Bevölkerung, wie man hört, aber eben auch von Seiten der Regierungen. Da gibt es sicherlich auch nochmal Unterschiede, etwas zwischen Ungarn und Polen. Aber nur ein Teil kommt eben dann auch nach Deutschland. Die Sprachhürde ist auch noch hier ganz, ganz wichtig. In Polen, in der Slowakei sind viele Menschen eher in der Lage, mit den Geflüchteten sich auf Ukrainisch oder auf Russisch zu verständigen. Das ist in Deutschland bei vielen schwieriger, aber gleichwohl sind das ganz wichtige Angebote. Ich möchte da auch eine neue Online-Plattform noch erwähnen, Unterkunft Ukraine oder Hashtag und dann Unterkunft Ukraine. Das ist eine Datenbank, die von mehreren Partnern, etwa der GLS-Bank, der Spendenplattform Better Place und einem Start-up namens Elinoiges gegründet wurde und wo schon über 100.000 Betten gemeldet wurden. Auf dieser Website sind übrigens auch sehr spannende und sehr informative Fragen und Antworten, wo genau so etwas auch mit adressiert wird. Gibt es eine Refinanzierungsmöglichkeit oder nicht? Wobei ich denke, nach meinem Eindruck bieten die meisten Menschen diese Wohnung jetzt zunächst einmal einfach so an und denken hier noch gar nicht an große Mietzahlungen, die da zu empfangen sind. Letzter Punkt aus meiner Sicht, man muss sich auch deutlich machen, dass wenn man dann Menschen aufnimmt, man sich da wirklich emotional auch mit hineinbegibt. Das heißt, man wird sicherlich aufgerufen sein oder sich selbst aufgerufen fühlen, bei Ämtergängen zu begleiten, auch weiter zu begleiten. Das kann eine enorme Hilfe sein. Es kann aber auch für die Aufnehmenden und für alle Beteiligten eine gewisse Belastung sein. Und letzter Punkt, die Behörden, die kommunalen Sozialbehörden sollten auch mit informiert sein und müssen mit informiert sein und mit das Ganze mit im Blick haben. Denn nicht zuletzt der Kinderschutz ist ja auch ein ganz wichtiger Punkt. Das heißt, bei allem guten Willen muss hier auch in angemessener Weise noch Vorsorge getroffen werden, dass die Kinder und die Frauen und die Familien nicht in problematische Verhältnisse hineinkommen hier in Deutschland.
Inwiefern kann es belastend sein? Sie sagen, das ist emotional natürlich so eine Sache. Und wahrscheinlich muss man sich ja auch darauf einstellen, dass das langfristig belastend ist. Aber was daran ist schwierig? Zum Beispiel auch bei den Behördengängen. Also könnte es sein, dass man nach 2 Wochen sagt, ich habe keine Lust mehr?
Das könnte im einzelnen Fall sein. Es ist natürlich auch eine zeitraubende Geschichte. In vielen Fällen wird sich das nicht auf das reine zur Verfügung stellen von Bett und von einem Dach über den Kopf beschränken, sondern man kommt ja auch in Gespräche hinein, wenn die Sprache, die Verständigung einigermaßen möglich ist. Die Sorgen, die Erfahrungen, die Traumata, die dort geschehen sind bei diesen Menschen, müssen ja auch verarbeitet werden. Es sind vielleicht auch dann einfach emotionale Sondersituationen, Ausbrüche, Wutausbrüche, die eben auch mitkommen, die vollkommen verständlich sind und mit denen man dann eben auch in diesem Zusammenleben bei einer solchen Unterkunft dann auch gemeinsam zurechtkommen muss. Nochmal, wie gesagt, das kann eine enorme Hilfe sein, wenn das quasi kleinteilig, dezentral im privaten Umfeld jetzt auch mit bereitgestellt wird. Aber so wie jeder von uns es wahrscheinlich schon erfahren hat, dass entweder, wenn er selbst oder sie selbst in einer Krise waren oder es in der Familie eine schwierige Situation gab, das ist nicht immer leicht, dann zu helfen. Es ist natürlich wichtig und wenn es funktioniert, dann kann es eine enorme Hilfe sein, erfolgreich zu integrieren und auch zügig zu integrieren.
Frau Wallmeier, wenn ich mich jetzt entschließe, privat zu helfen und zum Beispiel Sachspenden in die Ukraine zu bringen, welche Situation erwartet mich an den Grenzen? Komme ich überhaupt ins Land rein? Kommen Hilfsgüter aktuell überhaupt ins Land?
Ja, grundsätzlich kommen Hilfsgüter ins Land, aber das muss sehr koordiniert sein und das geht nur auf konkrete Bedarfsabfrage. Also man muss, glaube ich, darauf hinweisen, und wir haben die Fernsehbilder schon gesehen, vereinzelt, dass sich an den Grenzen Hilfsgüter oder beziehungsweise Sachspenden stapeln. Da geht es um Kleidung, aber auch um andere Hilfsgüter, die an die Grenzen gebracht werden von Menschen, die das sicherlich sehr, sehr gut meinen und die Menschen in der Ukraine damit unterstützen möchten. Wir empfehlen tatsächlich, Hilfsgüter und Sachspenden nur dann auf den Weg zu bringen, wenn man eine konkrete Adresse hat, wenn man weiß, sie werden an der, zum Beispiel an der polnisch-ukrainischen Grenze in Empfang genommen und dann weiter in die Westukraine transportiert und von dort aus im besten Fall weiter ins Landesinnere. Das heißt, nur auf konkreten Bedarf. Das machen sehr viele Menschen. Es gibt ja auch in Deutschland sehr viele Menschen, die Verwandte, Freunde und Bekannte in der Ukraine haben, die dann gezielt hier auch sammeln und diese Sachspenden dann übergeben an den Grenzen. Aber ohne eine konkrete Übergabe und ohne den konkreten Bedarf zuvor eruiert zu haben, ist das wirklich sehr gut gemeint, aber vielleicht nicht das, was die Menschen jetzt am dringendsten brauchen.
Und ich kann vermutlich auch nicht auf den Postweg vertrauen.
Nein, das geht nicht mehr. Tatsächlich kann ich sagen, dass einzelne Organisationen das auch noch ausprobiert haben, auch in der letzten Woche noch. Und nein, es funktioniert die Postzustellung funktioniert nicht mehr in der Ukraine.
Ich möchte mich dem unbedingt anschließen, auch Frau Wallmeier, was Sie da sagen, auch aus unserer Erfahrung in der Spenderberatung und das eben auch als klaren Appell an örtliche Medien, an kommunale Behörden, an kleine Initiativen, dass man sich wirklich dreimal überlegt, bevor man vor Ort hier in Deutschland zu einer Sachspendenaktion aufruft, so gut sie auch gemeint sein kann. Jede Initiative, jeder, der einen solchen Aufruf plant, sollte sich zunächst einmal fragen, wie ist der Weg, den die Sachspende gehen kann? Und in den meisten Fällen wird man dann zu dem Ergebnis kommen, dass es besser ist, zu Geldspenden aufzurufen. Denn diese Geldspenden werden von kompetenten Organisationen, an die sie gehen, ja dann genauso gut in ganz konkrete Sachgüter, in Medikamente, in Nahrungsmittel umgemünzt und verwendet, nur eben auf Wegen, die bewährt sind und die sich als wirksam erwiesen haben.
Lassen Sie uns da nochmal einhaken, Herr Wilke, Stichwort Bündnis. Also kriegt denn jede Organisation dann praktisch einen Teil der Spendengelder oder wie funktioniert das? Wenn ich jetzt sage, ich möchte aber ganz speziell den Malteser Hilfsdienst unterstützen oder irgendeinen anderen.
Das ist sicherlich eine Frage, die Frau Wallmeier auch gut beantworten kann. Wenn ich da jetzt kurz quasi die Vorlage gebe, dass die Spende an ein Bündnis wie Aktion Deutschland hilft, oder es gibt ja noch zwei andere große, das Bündnis Entwicklung hilft und das Aktionsbündnis Katastrophenhilfe. Diese Spende hat den Vorteil, dass hier ein zentraler Zugang besteht. Das heißt, Radio- und Fernsehsender wie Deutschlandfunk, wie ARD, ZDF können ein Konto, ein Bündnis nennen und müssen nicht 10, 20 nennen und können dennoch darauf vertrauen, dass innerhalb dieses Bündnisses dann das Geld nach dem Kriterium der bestmöglichen Wirksamkeit verteilt wird. Und trotzdem gibt es auch bewährte Unterstützerbeziehungen, Spenderbindungen zwischen Herrn X und dem Malteser Hilfsdienst oder Frau Y und dem Deutschen Roten Kreuz. Mhm. Und es ist gut, wenn die auch weiter bedient werden können. Aber Frau Wallmeier, vielleicht haben Sie ja da noch eine weitere Facette.
Ja, tatsächlich ist es so, dass bei Aktion Deutschland hilft, die eingehenden Spenden nach einem Verteilungsschlüssel auf die einzelnen Organisationen verteilt bzw. für die einzelnen Organisationen bereitgestellt werden. Dieser Verteilungsschlüssel wird sich jährlich angeschaut. Da geht es um Kapazitäten der einzelnen Hilfsorganisationen und mit diesen, sodass also von den Spenden, die bei Aktion Deutschland hilft, eingehen, die Verteilung auf die einzelnen Bündnismitglieder stattfindet, gemäß auch ihrer Kapazitäten der Umsetzung.
Helga Lange schreibt uns, sie hat bei der A-Flut gespendet, also sie hat A-Hilfe geleistet, wie sie sagt, und hat leider nie erfahren, ob und wie das Geld da angekommen ist. Und deshalb möchte sie nicht mehr spenden. Herr Wilke, das ist natürlich auch eine Erfahrung, die man machen kann. Wie verfolgt man am besten den Weg seiner Spende?
Also zunächst einmal ist es wichtig, dass man die Spende an eine Organisation leitet, die sich zur Transparenz verpflichtet. Vereine und Stiftungen sind in Deutschland nicht von Gesetzes wegen verpflichtet, etwa Jahresberichte offenzulegen oder ihre Finanzen offenzulegen. Umso wichtiger ist es, dass diese Organisationen das freiwillig tun. Und wir empfehlen Spenderinnen und Spendern, klar nach der Devise auszuwählen, welche Organisationen auch schon für die vergangenen Jahre aussagekräftige Jahresberichte haben und ihre Finanzen dort gut offenlegen. Wer das nicht tut, den sollte man auch bei emotionalsten Spendenaufrufen ignorieren mit der eigenen Spende. Das Zweite ist, dass wenn man gespendet hat, sollte man jetzt nicht die Erwartung haben, dass genau die eigene Spende quasi 1:1 nachweisbar ist. Das heißt, dass man einen Brief bekommt, wo dann bestätigt wird, ja, Ihre Spende ist an diesen und jenen Ort gegangen. Das würde ja einen Verwaltungsaufwand verursachen, der alles vernünftig übersteigen würde. Deswegen ist es sinnvoll, dass die Organisationen quasi projektbezogen Rechenschaft ablegen und zum Beispiel eben auch über die Hilfe anlässlich der Flut in gewissen Abständen, nach einem halben Jahr, nach einem Jahr etwa, auf ihrer Internetseite gute Rechenschaftsberichte eben haben und die dann aber auch von den Spenderinnen und Spendern abgerufen werden können und sollten. Mhm. Und da gibt es viele transparente Organisationen, die genau all dies erfüllen und wir empfehlen, die Spende auf diese zu konzentrieren und nicht auf die, leider auch nicht wenigen, die diese Art von Transparenz nicht geben.
Claire Wichelhaus ruft uns an aus St. Louis. Schönen guten Morgen, Frau Wichelhaus.
Schönen guten Morgen in die Runde.
Wie ist Ihre Erfahrung mit der Ukraine-Hilfe?
Ich habe leider von der Sendung jetzt nur die letzten 10, 15 Minuten mitbekommen und war äußerst erstaunt, was der Herr Wilke gesagt hat, weil meine Erfahrungen da wirklich ganz anders sind. Ich mich erstmal der Vorrednerin oder der Mailschreiberin anschließen möchte und genau dieses Beispiel der A-Flut, weil die Spendenbereitschaft im letzten Jahr in Deutschland so hoch war wie noch nie.
Ja.
Und wir dann im Weihnachten oder um Silvester im Winter, wo es dann doch kalt wurde, in der ersten Januarwoche sehen, dass die Menschen da ohne Strom, ohne Wasser sitzen und auch die Gelder der Regierung, die sehr hoch waren an Spendengeldern, wo wir uns wirklich fragen, ich meine, die A, das ist nicht weit weg, wir wohnen hier im Saarland, wir waren auch in Lias ein, zwei Tage vor Ort, um was zu helfen, wo wir uns dann fragen, wo ist das hin, wo ist das angekommen? Also das ist jetzt ja immer noch nicht, dass da ein bisschen, da wurde ein bisschen Infrastruktur, dass die Straßen wieder, aber bei den Menschen selbst, wo ist das angekommen? Und natürlich ist dann die Zurückhaltung enorm groß, wenn jetzt ein Spendenaufruf gemacht wird in den Öffentlich-Rechtlichen und in den ganzen Fernsehsendern und Medien. Man möge doch bitte, da wird ganz oft noch nicht einmal gesagt, es ist Bündnis Deutschland oder Bündnis Hilft. Man kann es nicht nachvollziehen. Also selbst wenn da eine Transparenz gegeben sein sollte, ich glaube, dass die Menschen sehr, sehr zurückhaltend sind diesbezüglich und daher die Bereitschaft einer Sachspende. Man muss auch beachten, dass nicht jeder eine Geldspende leisten kann, wenn und dass man dennoch gerne helfen möchte. Das ist auch noch mit in den Ring oder ins Boot zu werfen.
Und deshalb waren Sie auch ein wenig irritiert von Burkhard Wilke, weil er gesagt hat, bei Sachspenden vorsichtig sein als bei Geldspenden.
Ja, und zudem muss ich noch sagen, wir haben Bekannte aus der Ukraine, die wurden von ihrem Mann, der hier als Monteur arbeitet, abgeholt, direkt an dem zweiten, dritten Kriegstag. Also der ist am Kriegsausbruchstag losgefahren und Freunde und Verwandte sind jetzt gestern bei uns angekommen. Da ist ein Baby bei, das wurde wenige Tage vor Kriegsbeginn geboren. Das ist jetzt 16 Tage und mit der Freundin ist ein Kind von 1,5 Monaten. Wenn ich jetzt mit Übersetzungen und mit allem Möglichen mit Ihnen die Lage bespreche, ich bin froh, dass die den Bericht jetzt nicht hören konnten und dass sie das Radioprogramm nicht verstehen könnten, weil die würden komplett mit dem Kopf schütteln. Also gerade es begrenzt sich alles auf zwei Hauptgrenzübergänge in Polen. Natürlich, da ist auch der Reporter, da stehen die Kamerateams, die man sieht, da werden die Lager gezeigt, in denen sich im Moment noch Güter stapeln. Niemand denkt an die zum Beispiel rumänische Grenze. Rumänien ist eines der allerärmsten Länder. Rumänien kann natürlich nicht so wie ein etwas reicheres Polen oder Slowenien mit so vielen Spenden und Hilfsbereitschaft der eigenen Bevölkerung da agieren. Und natürlich muss man sich da nicht auf die zwei Hauptverkehrsstraßen der Schnellstraße Grenzübergänge konzentrieren, sondern es gibt ganz, ganz viele kleine Grenzübergänge und da stehen die Menschen, die kommen an, die haben kein Trinkwasser, die haben keine Windeln für ihr Kind. Wenn sie ein Haustier dabei haben, da denkt sowieso kein Mensch an irgendeine Futterspende. Gut, natürlich steht der Mensch natürlich im Vordergrund und die Kinder sowieso. Aber das sind halt alles Dinge, die fallen mir im Moment bei der Diskussion durchs Raster, auch wenn ich jetzt noch nicht so viel gehört habe.
Ja. Frau Wichtelhaus, wichtig, dass Sie es angesprochen haben. Ich vermute mal, Frau Wallmeier, dass am Anfang des Ukraine-Krieges natürlich die Situation an den Grenzen auch noch ein bisschen anders war als aktuell. Trotzdem natürlich Sie beide bitte antworten auf Claire Wichtelhaus und Ihre Meinung aus Saar Louis.
Frau Wichtelhaus, zunächst möchte ich sagen, dass das die Hilfe, die Sie geleistet haben, Sie und Ihre Familie, ist genau die Hilfe, die wir eben schon vorher besprochen haben, unter dem Stichwort konkrete Hilfeleistungen. Das heißt, dass Menschen an den Grenzen abgeholt werden von Freunden, Bekannten aus Deutschland, aber auch aus Polen, aus der Slowakei, aus Rumänien oder aus Ungarn. Das sind sehr konkrete Hilfemaßnahmen, die ganz wichtig sind für die Menschen aus der Ukraine. Das ist gar kein keine Frage. Und das ist nicht damit gemeint, dass Sachspenden nicht notwendig sind. Wie gesagt, es geht immer um den konkreten Bedarf und um konkrete Ansprechpartner in der Ukraine. Dann sind Mittel und Sachspenden auch möglich und notwendig und hilfreich. Das ist gar keine Frage. Zur Situation an der Grenze, an den verschiedenen Grenzen, würde ich noch sagen, ja, die Grenzen in der Slowakei und in die polnische Grenze, die stehen im Moment sicherlich im Vordergrund. Ich möchte aber auch sagen, dass sehr viele freiwillige Helfer sowohl aus den Ländern Rumänien, Moldau, Ungarn, aber auch in der Slowakei und in Polen Hilfe leisten vor Ort. Das sind viele lokale Organisationen, die Hilfe leisten, die die Menschen mit genau dem, was Sie eben auch gesagt haben, nämlich Nahrungsmittel, Trinkwasser, Hygieneartikel versorgen, die auch temporär Transitzentren aufgebaut haben, wo die Menschen sich kurz ausruhen können, bevor sie weiter entweder ins Landesinnere oder dann fahren oder zu anderen Stationen fahren. Diese Maßnahmen werden umgesetzt in allen Ländern tatsächlich und werden sicherlich in den nächsten Tagen und Wochen auch noch weiter ausgebaut. Wir wissen, wir brauchen dann langen Atem. Das wird leider eine lange Zeit so gehen, dass die Menschen dort Unterstützung brauchen. Darauf sind die Organisationen aber vorbereitet und zur Unterstützung der Menschen aus der Ukraine.
Herr Wilke. Ich möchte auch auf die Frage der Sachspenden nochmal mit eingehen, Frau Wichelhaus. Wir wissen, dass viele Menschen, die quasi dem richtigen Geldspendeneinsatz nicht richtig vertrauen, dann eben ersatzweise zu Sachspenden mitgreifen. Aber wir haben genauso gut auch die Kontakte zu Kolleginnen und Kollegen, auch jetzt noch in die Ukraine, nach Kiew, auch zu entsprechenden NGOs, zu staatlichen Stellen, die sagen, bitte sagt den Menschen in Deutschland nicht mehr Sachspenden dieser oder jener Form, sondern wir brauchen eben Medikamente, wir brauchen SIM-Karten im Grenzbereich, wir brauchen Powerbanks für die Menschen, die mit herüberkommen. Der Bedarf an Sachspenden ändert sich auch nahezu täglich. Und deswegen ist es so wichtig, dass man da wirklich kompetente Stellen hat. Diese Kompetenz ist ganz klar bei den Menschen auch privat vorhanden, die über unmittelbare Kontakte in die Ukraine hinein verfügen und die auch heute noch das Wissen über die funktionsfähigen Wege, teilweise über kleine Straßen, kleine Grenzübergänge mit verfügen. Aber das trifft auf den Gros der Bevölkerung eben nicht zu, auf das Gros. Und deswegen kann die Empfehlung meines Erachtens nur lauten, Sachspenden nur dann, wenn wirklich diese kompetenten Wege und das kompetente Wissen vorausgesetzt werden kann. Und lassen Sie mich eins noch zu der Flut im Westen Deutschlands auch mit sagen, dass es hat dort viele Schwierigkeiten gegeben und gibt noch nach wie vor auch große Herausforderungen bei der richtigen Hilfe für die Menschen. Ich glaube, man kann nicht davon sprechen, dass alle ohne Strom, alle ohne Heizung dort zu Jahresende gesessen haben.
Habe ich nicht gesagt.
Es hörte sich für mich recht umfassend und recht pauschal an. Aber was aus meiner Sicht insbesondere unzulänglich war, war die Koordination zwischen den staatlichen Stellen, die ja mit 30 Milliarden Euro ein Riesenvolumen auch bereitgestellt haben, den privaten NGOs, die mit rund 580 Millionen ein zwar auch großes, aber deutlich kleineres Volumen und der Wirtschaft, der Versicherung, die eben auch Versicherungsleistungen bereitstellen mussten. Diese Koordination hat nicht ausreichend geklappt. Es war ein klarer Mangel aus unserer Sicht, dass nicht sehr frühzeitig schon eine Koordinationsstelle eingerichtet worden ist. Hier wäre es entweder der Bund oder die beiden entsprechenden Länder gewesen, die das hätten tun müssen und die Verwendung noch besser hätten koordinieren müssen. Wir wissen aber auf der anderen Seite auch, dass mehrere hundert Millionen der Spendengelder schon sehr wirksam und sichtbar auch verwendet worden sind. Und da kann ich nur appellieren, auf die Internetseiten der entsprechenden Organisationen auch zu gehen. Es ist in psychologische Projekte, Versorgungsprojekte gegangen, die zum Teil jetzt noch laufen. Es ist in die Bereitstellung von Tiny Houses, von guten Zwischenunterkünften gegangen, in unmittelbare Soforthilfe, in viele einzelne Zahlungen von in der Regel etwa 2.000, 2.500 Euro an Bargeld-Soforthilfe. All das lässt sich auf den vielen kleinen Websites auch mit nachlesen, der betreffenden NGOs. Also ich denke, es ist vieles geleistet worden auch, aber ganz klar an der Koordination hat es erheblich gemangelt.
Frau Wichelhaus.
Ja. Ja, es ist halt nur für die Bürgerinnen und Bürger sehr, sehr schwer vorstellbar. Die wollen halt jetzt sofort irgendwas tun. Und wenn sie denken, sie leisten eine Spende, machen eine Überweisung, dann dauert das. Dann dauert das, was weiß ich, 2, 3 Tage. Dann dauert halt, bis das Geld ankommt, mit dem Geld irgendwas besorgt, geleistet werden kann, bis das dann dort ankommt. Und wir sehen halt jeden Tag, wie der Krieg sich innerhalb von einem Tag so dramatisch verschlimmert. Und ich glaube, das sitzt bei den Menschen jetzt ganz unabhängig von diesen Erfahrungen und diesem Gefühl, wie halt die Dame vor mir halt auch sagte, mit der A oder mit anderen großen Spenden aufrufen, wo man danach halt nicht mehr so viel sieht oder hört davon, ist es halt bei den Menschen im Kopf halt, wie soll das funktionieren? Der Weg ist ja viel zu lange, das dauert ja. Und wenn ich meine Tüte packe, die packe ich jetzt und die gebe ich bei Maltese oder sonst was, dann habe ich was getan. Ich glaube, das ist so von dem Gefühl. Und möchte auch noch sagen, wir sind ein ganz kleines Dorf. Ich habe bei der Kommune am Donnerstag angerufen. Die waren völlig überfordert. Die wussten gar nichts. Dann habe ich am Freitag nochmal angerufen, hier bei der Gemeinde. Und die haben dann gesagt, dann müssen die erstmal bei uns ins Auffangzentrum, wie die Syrer. Sag ich, nein, es kommt schon seit 2 Tagen in den Medien, dass dem nicht so ist. Da scheitert halt auch ganz viel an der Bürokratie. Wir würden uns am Montag gerne anmelden. Ich habe gesagt, das ist ja wie wenn einer jetzt von Luxemburg zu uns rüberzieht oder der möchte sich anmelden, der hat eine Wohnung, der möchte gerne da aufs Jobcenter oder aufs Sozialamt oder was weiß ich. Da scheitert ja auch schon ganz viel, dass die sich alle noch gar nicht auskennen, dass das alles zu früh ist. Aber für die Menschen, die jetzt da sind, die quasi starten wollen, die anfangen wollen, sie haben jetzt bei uns das Glück, dass wir alles besorgt haben und so gut wie möglich durch Freunde, soziale Kontakte, Vereine organisieren konnten. Ah, das ist ja für andere, die auch den Buchstaben, den Sprachen nicht mächtig sind, super schwierig.
Aber Frau Wichelhaus, ich glaube, Sie sind wirklich ein überzeugendes Beispiel dafür, wie gut auch private Hilfsaktionen funktionieren können, wenn sie spontan sind und genau das wirkt, was Herr Wilke gesagt hat. Wenn man die Menschen dann persönlich kennt, dann kann man natürlich auch noch mal ganz anders rangehen. Ich danke Ihnen sehr für diesen Anruf aus Saarlouis. Die Hörerin Doro schreibt uns, mein Mann möchte gerne unseren Kleinbus nehmen und noch heute nach Polen fahren, um Menschen einzusammeln, die nach Deutschland kommen wollen. Ist das wirklich hilfreich und empfehlenswert? Er sagt, er könnte 7 bis 8 Menschen direkt helfen, aber er hat keine Zieladresse oder Ähnliches. Haben Sie dazu eine Meinung, Frau Wallmeier?
Ja, ohne Zieladresse, ohne die Menschen vor Ort zu kennen, würden wir in der jetzigen Situation davon abraten. Sondern wir würden empfehlen, auf die bekannten Netzwerke zurückzugreifen, die auch bundesweit in Deutschland über Internet sammeln, wo Wohnmöglichkeiten und Unterbringungsmöglichkeiten bereitgestellt werden. Das Elinor-Netzwerk ist zum Beispiel ein solches Netzwerk. Aber jetzt so zur Grenze zu fahren, wie gesagt, ohne die Menschen zu kennen, davon würden wir abraten.
Und ich denke, es ist auch wichtig, dass etwa die Wohlfahrtsverbände in Polen, die Behörden, die dort im Grenzbereich ist, mit tätig sind, die den Geflüchteten ja auch helfen, dass die Gelegenheit haben, auch zu unterscheiden und mit den Geflüchteten selbst auch abzustimmen, möchten die in Polen bleiben oder macht es für sie Sinn, etwa nach Deutschland oder in andere Länder zu gehen. Und da sollte man nicht zu dramatischen Situationen beitragen auf der Straße und die Leute quasi von der Straße weg mitnehmen. Und insofern ist diese Koordination da an der Stelle genau das Richtige, was Frau Wallmeier sagte.
Katja Kluge aus... Ja, Frau Wallmeier.
Es gibt auch eine sehr große ukrainische Community in Polen. Es sind ungefähr 500.000 Menschen, die in Polen leben und arbeiten aus der Ukraine. Und da ist auch die Bereitschaft, diese Menschen, die jetzt geflohen sind, aufzunehmen, sehr hoch. Das darf man nicht vergessen in Polen.
Katja Kluge schreibt uns aus Chemnitz, aktuell fühle ich mich sehr hilflos und kann auf die dramatische Lage nur mit Unterstützung reagieren. Eine Frage ist, wie man Medikamente bereitstellen kann. Eine Freundin mit direktem Bezug zur Ukraine berichtete, dass diese zum Beispiel in den Krankenhäusern in Lviv dringend benötigt werden. Wie kann ich hier helfen? Geldspende, sagt sie noch, ist schwierig, da vor Ort nicht an das Geld ranzukommen ist.
Das stimmt. Ich kann berichten, dass unsere Bündnisaktion Aktion Medeor zum Beispiel einen mehr als 10 Tonnen Medikamente und medizinisches Verbrauchsmaterial bereits in den Westen der Ukraine nach Lviv gebracht hat, um die Menschen dort vor Ort zu versorgen. Hier kommt es wieder, wenn es einen konkreten Kontakt gibt, der dann an der Grenze diese Medikamente in Empfang nehmen kann aus dem Krankenhaus, dann macht es Sinn. Ansonsten es gibt in Polen, in der Slowakei, gibt es ausreichend ausreichend Medikamente zu kaufen. Das machen auch unsere Bündnisorganisationen und transportieren das dann über die Grenze in den Westen der Ukraine. Beides ist möglich, sowohl Transporte aus Deutschland als auch dass Medikamente, dringend benötigte Medikamente vor Ort gebraucht werden. Alles geht schnell und dauert nur wenige Tage.
Herr Wilke?
Und insofern genau ist es dann das Richtige, diese Organisation mit Geldspenden zu unterstützen, denn das ist dann passgenauer und letztlich auch schneller, als wenn unkoordinierte eigene Medikamentenspenden auf den Weg gebracht werden über Kanäle, die nicht gesichert sind.
Schon am ersten Tag des Ukraine-Kriegs machten sich neben den professionellen Hilfsorganisationen auch ehrenamtliche Helferinnen und Helfer, Vereine und Familien auf, um Angehörige und Freunde in der Ukraine zu unterstützen. Und wir möchten heute gemeinsam mit Ihnen überlegen, wie die Hilfe aktuell und auf Dauer aussehen kann. Unsere Gäste, Edith Wallmeier, Vorstandsmitglied beim Bündnis Aktion Deutschland hilft, und Burkhard Wilke, Geschäftsführer des Deutschen Zentralinstituts für soziale Fragen. Und am Telefon wartet Ulrike Laudell-Vogt aus Hitz. Guten Morgen, Frau Laudell-Vogt.
Ja, guten Morgen. Es ist nett, dass ich zu Ihnen durchgekommen bin. Ich habe mal eine Frage, und zwar, wie sollen sich Leute verhalten, die Freunde oder Familienmitglieder aus der Ukraine aufgenommen haben und jetzt so ein bisschen in Sorge sind, wenn sie sich die jetzt bei offiziellen Stellen melden, ob die dann in Auffangstellen kommen oder ob die da in den Familien oder wo immer sie auch sind, bleiben können.
Mhm. Frau Wallmeier.
Dazu kann ich gerne was sagen, Frau Laudell-Vogt. Es ist tatsächlich so, dass die Menschen in den Familien bleiben können und keine Angst haben müssen, sich zu melden, um dann in Landeseinrichtungen verwiesen zu werden. Die Menschen können in den Familien bleiben, sie müssen nicht zuvor in Landeseinrichtungen. Die Landeseinrichtungen sind für die Menschen, die zunächst nicht bei Freunden, Verwandten unterkommen können, keine eigene Wohnung haben und dass sie dort einen sicheren Platz haben, um zunächst untergebracht zu werden. Aber am allerbesten ist es natürlich für diese Menschen, wenn sie bei Familie und Freunden unterkommen und dort können sie auch bleiben.
Ja, und sie können sich dann aber auch bei staatlichen Stellen melden, um eventuell Leistungen zu beziehen oder ihre Kinder auch in die Schulen zu schicken.
Genau, so ist es, denn die Menschen haben ja zum einen Anspruch auf Sozialhilfe, sie haben auch Anspruch auf den Zugang zur Bildung, das heißt, die Kinder können in die Kindergärten, die Schülerinnen und Schüler in die Schulen gehen, sie haben Anspruch auf Krankenversicherung und sie erhalten auch die Arbeitserlaubnis. Also von daher müssen sie da gar keine Sorge haben, sich zu melden, sondern sollten das tatsächlich in jedem Fall tun, um diese Unterstützung erhalten zu können.
Ist das, Frau Wallmeier, zeitlich begrenzt? Also ein Jahr, zwei Jahre, drei Jahre?
Ja, das ist zunächst zeitlich begrenzt auf ein Jahr. Alle EU-Staaten haben ja schon sich darauf verständigt, dass das auf drei Jahre problemlos ausgeweitet werden kann.
Mhm. Frau Laudell-Vogt, darf ich fragen, ob Sie schon Familienmitglieder, Angehörige, Bekannte, Verwandte aufgenommen haben oder planen Sie es?
Ich sage einfach jetzt mal so grundsätzlich.
Ah ja.
Genau, weil ich eben Leute kenne, die Personen aufgenommen haben und die da ein bisschen unsicher sind, wie sie jetzt weiter vorgehen sollen.
Mhm. Herr Wilke, gibt es Ergänzungen noch dazu?
Ja, ein Punkt vielleicht, das ist wirklich erfreulich, wie schnell quasi auch diese staatlichen Anerkennungsmöglichkeiten jetzt hier zuerkannt wurden. Ein Punkt, der meines Wissens offen ist, ist die Anerkennung von Studienabschlüssen, von Berufsabschlüssen. Das war nach der Flüchtlingssituation 2015 ein großes Hindernis, dass viele Menschen erstmal nicht in ihren Ausbildungsberufen arbeiten konnten, weil die Anerkennung nicht funktioniert hat. Und das wäre mein Appell an die staatlichen Stellen, auch hierüber möglichst schnell zu befinden, dass eben Universitätsabschlüsse, Berufsabschlüsse möglichst unbürokratisch anerkannt werden, damit eben auch wirklich die sinnvollen Tätigkeiten und die der Qualifikation entsprechenden Tätigkeiten aufgenommen werden können.
Mhm. Frau Laudell-Vogt, Ihre Frage ist beantwortet.
Ja, vielen Dank, das hat mir sehr geholfen.
Ich danke Ihnen sehr für den Anruf und Herr Wilke, Ihnen danke ich gerade für den Brückenschlag, Stichwort Studium, Anerkennung. Ausländische Studentinnen und Studenten aus der Ukraine sind natürlich auch nochmal ein wichtiges Thema, denn, Frau Wallmeier, es gibt in der Ukraine eine große Zahl von Studierenden aus Afrika, aus Afghanistan, um die müssen wir uns ja auch kümmern. Auch die haben einen Teil ihrer Heimat verloren. Wie kann denen geholfen werden?
Das ist richtig. Und zunächst stand ja zu befürchten, dass diese Studentinnen und Studenten, wie Sie sagen, vornehmlich aus afrikanischen Ländern, tatsächlich auch nicht über die Grenze passieren konnten. Das hat sich in der Zwischenzeit weitgehend geklärt, sodass diesen sich genauso um diese Menschen gekümmert wird wie um alle anderen auch. Sie erhalten denselben Status, wenn sie eine feste Aufenthaltsgenehmigung in der Ukraine hatten. Also von daher wird sich um diese Menschen genauso gekümmert wie um alle anderen auch. Sie kommen entweder in den Nachbarländern unter oder die Organisation kümmert sich um die Menschen in Deutschland.
Also wenn ich zum Beispiel nach Polen komme, dann hat Polen schon zugesichert, wenn ich denn einen festen Status in der Ukraine hatte, dann kümmert man sich um mich.
So ist das, ganz genau. Mhm.
Silvia Schöhl aus Lüneburg hat die 0800 22 54 22 54 gewählt. Guten Morgen, Frau Schöhl.
Ja, schönen guten Morgen. Das Problem, was ich sehe, geht ein bisschen weiter. Und zwar ist wunderbar, dass man jetzt so schnell reagiert für die Kriegsvertriebenen, sag ich mal. Aber in Syrien, Afghanistan, auf Mali, überall ist Krieg. Und wir haben es schwer, hierher zu kommen, wenn überhaupt. Kann man da nicht auch mal gucken, dass man da mindestens genau sowas tut? Die Menschen haben genau mindestens so recht wie jeder andere auch. Und ist es jetzt schon zu schwierig, sich um diese Menschen zu kümmern oder zu umständlich oder warum macht man das nicht? Ich denke, wir sind in der Pflicht, wenn wir von Solidarität sprechen, dann müssen mindestens diese Menschen mit einbeziehen. Noch ertrinken sie in den Weltmeeren und was mit Schlauchbooten. Man spricht ja noch nicht mehr davon. Das ist ja alles weit weg. Das tut mir weh. Also das macht mir sehr zu schaffen. Da kann ich Ihnen gar nichts zu sagen, weil es tut weh.
Herr Wilke.
Zu machen oder gar nicht mehr von zu reden, was in der Welt noch passiert. Das verhungern die Menschen, weil 3 Jahre lang kein Regen gefallen ist und all sowas. Das ist doch,
Ich glaube,
eine Weltgemeinschaft stelle ich mir ein bisschen anders vor, aber gut.
Frau Schöhl, es ist wichtig, dass Sie das zu bedenken geben, Herr Wilke.
Das bewegt und bedrückt sicherlich viele andere Menschen auch, nicht nur Frau Schöhl. Es ist eben leider so, dass das wissen wir über uns selbst eben auch, die Not, die in das Sichtfeld hineingerät, die eine Betroffenheit, ein Gefühl der Betroffenheit auslöst, die löst eben auch Hilfsbereitschaft aus und eine Not, die weiter weg ist, die vielleicht eben nicht ständig in den Schlagzeilen ist, die nicht räumlich quasi um die Ecke ist, die kann man leichter verdrängen. Das gilt für jeden privat genauso wie auch für politische Entscheidungsträger und damit den politischen Druck, der darauf eben ausgeübt wird. Aus unserer Sicht als Spenderberatung ist es immer ganz wichtig, dass die unterschiedlichen karitativen Zwecke und Ziele und Aktivitätenfelder, auch die unterschiedlichen gemeinnützigen Zwecke, nicht gegeneinander ausgespielt werden, sondern dass versucht wird, von Seiten der NGOs, aber auch in der gesellschaftlichen Debatte insgesamt ein Bewusstsein für die Notwendigkeit und die Förderungswürdigkeit eben der unterschiedlichen Zwecke aufrechtzuerhalten. Dass auf der anderen Seite die Mittel knapp sind, auch das weiß jeder. Aber wir haben als DZI etwa in unserer jährlichen Zeitungsbeilage, das ist das Spendenmagazin, eine Rubrik, die heißt Vergessene Krisen, wo wir immer auf genau die Krisen hinweisen, die jenseits der Schlagzeilen sind und die umso wichtiger sind. Es gibt auch eine Gruppe von NGOs in Deutschland, die unterstützt vom Auswärtigen Amt.
Nichtregierungsorganisationen,
die sich genau diesen vergessenen Krisen auch in einer laufenden Kampagne mit widmet. Aber dafür Aufmerksamkeit in den Medien zu bekommen und erst recht in der Politik zu bekommen, ist sehr schwierig. Deswegen ist es sehr gut, dass Frau Schöhl genau darauf hingewiesen hat. Auf unserer Website dzi.de finden Sie Spendeninfos und Spendentipps auch zu vielen anderen Regionen der Welt und entsprechende Organisationen, die dort tätig sind und denen gespendet werden kann.
Silvia Schöhl, also einen ganz herzlichen Dank für Ihren Appell, an alle Menschen in Not zu denken. Dieser Appell kam aus Lüneburg und wir gehen per Mail zu Michael Isenberg. Er fragt, welche Möglichkeiten gibt es, unabhängige Medien und demokratische Bewegungen in der Ukraine und in Russland zu unterstützen? Frau Wallmeier.
Also in Russland sehen wir da keine Möglichkeiten, tatsächlich unabhängige Medien im Moment zu unterstützen. Es gibt keine unabhängigen Medien in Russland mehr, die dort arbeiten.
Weil sie verboten worden sind.
Sie sind verboten worden, genau. In der Ukraine ist es so, dass wir als Hilfsorganisation, die auch in der Ukraine noch vertreten sind, auch mit unabhängigen Medien zusammenarbeiten, informieren. Und wir nutzen auch die Medien zurzeit, da wo es möglich ist, die Bevölkerung darüber zu informieren, wo Hilfsangebote stattfinden, wo Verteilungen stattfinden und so weiter. Das versuchen wir, soweit es möglich ist. Aber in der jetzigen Situation ist natürlich das auch erschwert. Aber es gibt immer wieder Korridore, die wir da auch nutzen.
Es gibt ja auch viele deutsche Nichtregierungsorganisationen, die zum Teil seit Jahren Kontakte nach Russland eben auch haben, die dort Einzelpersonen, aber auch Initiativen mit fördern. Eine von diesen Organisationen, die das weltweit auch tut, aber auch in Russland, ist Reporter ohne Grenzen zum Beispiel. Meines Wissens auch eine Organisation wie Medico International setzt sich weltweit eben auch für freiheitliche Medien insgesamt mit ein. Insofern gibt es eben durchaus deutsche NGOs, die nach wie vor Brücken haben, denen der russische Staat es zwar deutlich erschwert hat, dort tätig zu sein, aber diese Brücken gibt es noch. Danach könnte man suchen. Wir selbst haben eine Partnerorganisation, die gerade im Bereich freier Medien in der Ukraine tätig ist. Den Namen kann und möchte ich jetzt zurzeit nicht nennen, weil ich zwar im Kontakt mit den Kollegen stehe und Kolleginnen, aber nicht weiß, inwieweit das für die ein Sicherheitsproblem sein kann. Also die Frage kann aber an uns gerne gerichtet werden und wir würden diese Kontakte dann weitergeben, also an DZI, die Internetadresse dzi.de oder E-Mail sozialinfo@dzi.de und dann versuchen wir diese Hinweise weiter zu vermitteln.
Und da Sie anlässlich des Ukraine-Krieges auch eine spezielle Seite aufgelegt haben mit Konten und Tipps zum sicheren Spenden, findet man den Link dazu auch bei uns auf der Seite von Deutschlandfunk Kultur. Und Michael Isenberg, Sie sind dann hoffentlich bestens versorgt mit Mailadressen. Danke für Ihre Mail. Katharina Meyer schreibt, ich lebe in Russland und spreche sowohl ukrainisch als auch russisch. Wie kann ich außer Geld spenden auch meine Sprachkenntnisse in die Flüchtlingshilfe gut einbringen, wenn ich primär abends Zeit habe? Gibt es zum Beispiel Hilfsorganisationen, die Übersetzer suchen? Herr Wilke.
Ich denke, es werden mit Sicherheit in der nächsten Zeit genau solche Hilfsersuchen regional gestartet werden von Wohlfahrtsverbänden, von Stadtverwaltungen, wo gezielt darum gebeten wird. Ansonsten würde ich auch empfehlen, die Plattform Unterkunft Ukraine, diese Plattform, bei der man Unterkünfte melden kann und sich selbst bereit erklären kann, die aber sicherlich auch eine gute Adresse ist für solche Angebote und das dann weitervermitteln könnte.
Wer steht hinter dieser Plattform?
Die ist gegründet worden von der GLS Bank, also eine bekannte genossenschaftliche Bank mit der Spendenplattform Better Place und einem Start-up namens Elinor. Und das sind aus unserer Sicht seriöse Gründer und eine sehr innovative, aber sehr wirkungsmächtige Plattform, die da neu entstanden ist.
Frau Wallmeier, welchen Tipp haben Sie für Katharina Meyer?
Man kann auch sehr aktiv in seinem direkten Umfeld schauen, in seiner Stadt, auf kommunaler Ebene oder auch im familiären Umfeld, um zu schauen, wo werden Übersetzer benötigt. Sie werden benötigt, zum Beispiel auch, wenn Kinder oder erwachsene Leute Nachhilfe benötigen. Wir haben eben schon gehört, dass viele Menschen, die nach Deutschland kommen aus der Ukraine, kein Deutsch sprechen. Die Kinder werden aber hier in die Schulen gehen, in die Kindergärten. Die erwachsenen Menschen werden versuchen, hier eine Arbeit zu finden. Da sind Deutschkenntnisse sehr wichtig und unsere Erfahrung aus der Flüchtlingskrise ist eben auch, dass gerade auch in Abendstunden können solche Nachhilfeunterricht auch stattfinden zum
und
Beispiel.
Vielleicht noch ein Hinweis, die Wohlfahrtsverbände, also Caritas, Arbeiterwohlfahrt, Diakonie, Rotes Kreuz sind ja in Deutschland ganz dezentral in vielen Kommunen da und die koordinieren so etwas auch. Das heißt auch die örtliche AWO, örtliche Caritas, örtliches diakonisches Werk ist für solche Hinweise sicherlich dankbar.
Ja. Ulrich Fritsch ruft uns an aus Hamburg. Moin, Herr Fritsch.
Ja, guten Morgen.
Grüße Sie.
Hallo, Herr Fritsch.
Wie sind Ihre Erfahrungen mit der Ukraine-Hilfe bisher?
Ja, ich fahre ehrenamtlich LKW für den Arbeiter Samariterbund in Hamburg. Und wir haben jetzt heute eine Hilfslieferung losgeschickt. Die besteht aus Krankenhausbetten und technischen Gerät für Krankenhäuser und Feuerwehren bis hin zu Inkubatoren und auch einfachen Gerät und sowas. Was ich eigentlich sagen möchte, ist, dass ich meinen Vorrednern nur beipflichten kann, dass man nicht blindwütig einfach irgendwas losschickt. Man sollte sich schon an eine Organisation wenden. Und was mein eigentliches Anliegen ist, ist, wir brauchen bestimmte Dinge. So, wir brauchen keine kaputten Küchenschränke oder irgend sowas. Es gibt immer wieder Leute, die versuchen, ihren Sperrmüll bei uns abzuladen. Und das behindert uns nur.
Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, Herr Fritsch, dass Sie uns das erzählen. Was erleben Sie da? Was wird da außer kaputten Schränken abgeladen?
Ach, da werden kaputte, also Kleidungsstücke, die wirklich verschlissen sind, werden abgeliefert. Und für uns ist das mühselig. Wir müssen das immer wieder auseinandersortieren. Und man muss bedenken, wir sind alles Ehrenamtliche. Und sehen Sie, ich bin schon 72 Jahre alt und fahre immer noch mit der Kutsche durch die Welt.
Und was veranlasst Sie dazu, Herr Fritsch, dass Sie gesagt haben, ich möchte ehrenamtlich helfen? Was hat Sie motiviert?
Ja, sehen Sie, ich bin Rentner und ich kann mich nicht in den Sessel setzen und Fernseher gucken, dann falle ich vom Stängel. Ich muss irgendwas tun und ich kann Ihnen versichern, so die Leute, mit denen ich da zusammenarbeite, das sind alles so alte Säcke wie ich.
Naja, mit 72 ist man jetzt so ein alter Sack auch noch nicht. Jetzt machen Sie es auch.
Naja, es geht schon. Also man spürt das schon. Ne? Wissen Sie, einer, der die Verbindung zu den Feuerwehren hält, ist ein ehemaliger Feuerwehrmann, der hat bei einem schweren Unfall einen Arm verloren und arbeitet trotzdem immer noch ehrenamtlich da und muss da vor sich hin, sag ich mal. Mhm. Und ich will noch mal sagen, so, dass die beste Art zu spenden ist in der Tat Geld zu spenden, weil Sachspenden müssen, wie wir jetzt mit unserem großen LKW, das ist ein Gespann, das kostet Geld, die Sachen dahin zu schaffen. Ja. Und wenn man Geld spendet, das kann man gezielt einsetzen für Dinge, die tatsächlich benötigt werden.
Herr Wilke, ich glaube, Ulrich Fritsch läuft offene Türen bei Ihnen ein.
Das ist richtig und das ist ja gleich in vielfacher Hinsicht ein wunderbares Beispiel. Erstmal für Engagement, was auch ganz konkret wird. Herr Fritsch hilft mit den eigenen Händen, mit seinen Fähigkeiten, aber das in einer Gesamtorganisation, in einem Verband, in dem Fall Arbeiter-Samariter-Bund, der die entsprechende Kompetenz eben auch hat. Das heißt, wo Hauptamtliche, aber auch eben diese ehrenamtliche Kompetenz ineinander greifen und das funktioniert dann wunderbar gut, selbst auch bei der Verwendung und bei dem Versand von Sachspenden, wenn sie denn gezielt sind. Das Zweite, was er angesprochen hatte, dem begegnen wir immer wieder, weil wir in unserer Spenderberatung eben auch Anfragen bekommen. Ich habe hier gebrauchte Möbel, das ist unser Schlafzimmer, das war wunderbar, das ist hochqualitativ. Als wir das vor 30 Jahren gekauft haben und immer noch wie neu, hier klaffen nach unserer Erfahrung wirklich in vielen Fällen einfach das ehrliche Empfinden der Spendenden oder Spendenanbieter und die objektive Situation einfach auseinander. Das heißt, es ist in vielen Fällen auch nicht böser Willen, dass also jetzt hier bewusst Müll abgeladen wird, sondern dass in dem eigenen Empfinden der Menschen dieses Kleidungsstück oder dieser Gegenstand noch gut verwendbar ist, aber eben bei objektivem, sachlichem Blick es nicht mehr zumutbar ist für andere. Und genau aus diesem Grund sollte man bei Sachspenden wirklich sehr sorgfältig auswählen und ist die Geldspende eigentlich fast immer die bessere Spende.
Herr Fritsch, danke Ihnen sehr für den Anruf aus Berlin, aus Hamburg. Frau Wallmeier, der Arbeiter-Samariter-Bund ist natürlich in der Ukraine tätig, wir haben es ja gerade gehört. Über den Postweg, das haben wir vorhin schon gesagt, kommen kaum noch Hilfslieferungen in die Ukraine rein. Und deshalb nimmt der Arbeiter-Samariter-Bund ganz andere Wege. Welche?
Der Arbeiter-Samariter-Bund macht es so, dass die Waren an die Grenze gefahren werden und dort an ukrainische Samariter-Partner übergeben werden, die das dann ins Landesinnere fahren. Das ist der eine Weg. Aber der andere Weg ist auch, es gibt, wie ich eben schon sagte, in der Ukraine Samariter, die lokal verankert sind und seit vielen Jahren, seit über 20 Jahren in der Ukraine tätig sind, im ganzen Land. Und diese Organisation arbeitet immer noch, wenn auch auf deutlich kleinerem Level und immer da, wo sich Sicherheitslagen so darstellen, dass gearbeitet werden kann, werden Nahrungsmittel verteilt, Wasser verteilt, werden alte Menschen immer noch mit Hygieneartikeln verteilt. Also es ist in dem Fall ist es eine Hilfe, die innerhalb des Landes ist, und vom Arbeiter-Samariter-Bund kann ich sagen, dass auch noch Geldtransfers stattgefunden haben, dass Dinge, die noch vor Ort in den letzten Tagen beschafft werden konnten, auch beschafft wurden, um alte Menschen, vor allen Dingen alte Menschen, Frauen und Kinder zu versorgen mit dem Notwendigsten.
Habe ich richtig im Kopf, dass die auch Verträge haben mit Niederlassungen der Metro?
Ja, das ist richtig. Die Metro ist da sehr unterstützend, und mit der Metro gibt es eine Vereinbarung, dass zentral bezahlt wird und dann aber lokal eingekauft wird über sogenannte Guthaben, die dann in den einzelnen Metroläden dann umgesetzt werden können und eingelöst werden können.
Und gerade dieser Vorteil, wenn ich da kurz an, der Vorteil, dass es eigene Mitarbeiterstrukturen in der Ukraine gibt, das wird ja nicht nur von den Arbeiter-Samariter-Bunden eben mit gewährt, sondern etwa auch vom Caritas, von den Maltesern, von Organisationen sogar wie SOS-Kinderdörfern, die eben unmittelbar eigene Mitarbeiter haben. Und genau diese Strukturen können jetzt eben weiterhin mitgenutzt werden, auch unter diesen schwierigen Bedingungen.
Ferdinand Bohlmann ruft uns an aus Berlin. Guten Morgen.
Einen schönen guten Morgen. Ich wollte sagen, zu den Spenden zum Beispiel wird ja im Fernsehen aufgerufen für Geldspenden für Aktion Deutschland hilft. Ich unterstütze seit Jahren viele Institutionen und ich spende mehr als 10% meines Einkommens. Mir geht es gut. Und ich und es gibt zum Beispiel von der Diakonie Katastrophenhilfe. Es gibt Brot für die Welt. Diese Aktionen wissen, wie sie mit dem Geld umgehen. Die legen teilweise Depots an, dass sie sofort Hilfe leisten können. Und so ein Geld kommt dann auch an. Und es wurde ja gerade erwähnt, auch SOS-Kinderdörfer, die unterstütze ich seit 50 Jahren. Ich habe damals gesagt, ich habe jetzt ein kleines Kind. Und es gibt so viele Kinder, die haben kein Haushalt, in dem sie groß werden. Diese Einrichtung unterstütze ich schon 50 Jahre. Und als ich jetzt gehört habe, Ukraine-Hilfe wird benötigt, habe ich sofort 200 Euro überwiesen. Und danach habe ich von der Diakonie Katastrophenhilfe die Aufforderung zugesandt bekommen, als regelmäßiger Spender, ob ich nicht für die Ukraine was spende. Da war ich schon Tage froh. Sofort habe ich gespendet.
Da waren Sie schneller als der Brief.
Ja, da war er schneller als der Brief.
Und jetzt überlege ich, ob ich noch mal was hinschicke. Und dann, man kann ja diese Belege oder die Kontoauszüge aufheben. Man kann ja die Spenden sogar beim Finanzamt absetzen bei der Steuererklärung. Das wird ja staatlich noch gefördert, wenn man so eine Hilfe leistet. Also ich kann nur...
Wir hören daraus, Herr Bohlmann, Sie sind das meine ich jetzt ganz ernst, Sie sind ein guter Mensch und Sie wollen teilen von dem, was Sie haben, und Sie möchten einfach abgeben. Und das, Herr Wilke und Frau Wallmeier, ist, glaube ich, wirklich ein unheimlich toller Motor.
Es ist auch deshalb ein tolles Beispiel, Herr Bohlmann, weil es ein Beispiel dafür ist, wie man über viele Jahre oder Jahrzehnte zum Teil ein und denselben Organisationen spendet. Ja. Und das ist aus unserer Sicht in der Spenderberatung eine enorm wertvolle Spende, weil es für die von Ihnen unterstützten Organisationen eine verlässliche Unterstützung ist. Es muss nicht jedes Mal wieder mit einem neuen Brief angeworben werden, auch wenn solche Briefe dann ab und zu natürlich kommen. Aber bei allem Verständnis für die Menschen, dass sie gerne mal unterschiedlichen Spendenzwecken spenden, möchte ich ganz klar auch den Vorteil einer dauerhaften Beziehung zu einzelnen Organisationen betonen. Das minimiert im Grunde dann die schnelle und die vielfältige Spendenwerbung, und es stärkt auch eine Vertrauensbasis, und von daher erleichtert es auch die Spende, wenn ich mit der Zeit Vertrauen fasse und immer wieder mal auf die Internetseite schaue der Organisation, mir mal einen Jahresbericht ansehe, der dort herunterladbar ist. Insofern wirklich ein Plädoyer auch für dauerhafte Beziehungen zu einer und derselben Organisation.
Und ein großes Dankeschön an Sie, Ferdinand Bohlmann, für diesen Anruf aus Berlin. 0800 22 54 22 54. Wir sprechen über die humanitäre Unterstützung, nicht nur für die Ukraine. Meine Familie, schreibt Marion Fleuti, bekommt regelmäßig Post einer großen Spendenorganisation. In ihrer Sendung sprachen sie davon, dass sie besonders emotionalisierende Bilder für nicht seriös halten. Aber genau damit wird geworben, indem ein sehr, sehr stark unterernährtes Kind auf verschiedene Weise dargestellt wird. Noch schlimmer finde ich allerdings, sagt Marion Fleuti, dem Aufruf beigelegte Werbeartikel. Diesmal waren es ein Kugelschreiber und ein paar Gartenhandschuhe. Das empört mich eher, als dass es mich anspricht. Könnte es nicht auch anders gehen? Ich vermute mal, Herr Wilke, das ist der Beleg für eine völlig unseriöse Veranstaltung.
Das würde ich auch sagen. Das sind gleich zwei Merkmale, wo wir sagen, da sind unseriöse Organisationen sehr leicht zu erkennen. Und zwar zum einen, wenn die Emotion weit, weit überwiegt über der Information. Also wenn man durch extrem mitleidserregende Fotos, durch ein schlechtes Gewissen, was etwa durch die Ansprache in den Texten erweckt wird, man zum Spenden eher genötigt wird als überzeugt wird. Das ist ein schlechtes Zeichen. Und das wird verstärkt eben durch diese Beigaben, diese unverlangten Beigaben. Wenn es mal ein Adressaufkleber ist, das ist aus unserer Sicht noch einigermaßen dezent, ist vielleicht nur eine Geschmacksfrage. Aber wenn es ein Kugelschreiber ist, wenn es Gartenhandschuhe sind, dann löst das gerade bei älteren Menschen im Grunde eine Art von Dankbarkeitsreflex aus, dass sie sagen, na, da muss ich doch zumindest irgendetwas spenden. Und genau das ist auch eine Form des Drucks, die unseriös ist, auch nach der übereinstimmenden Meinung der meisten Nichtregierungsorganisationen unseriös ist. Und einen solchen Aufruf sollten sie guten Gewissens in den Müll werfen oder noch besser der Organisation klar mitteilen, dass sie keine weitere Post wünschen. Auf unserer Internetseite dzi.de, wo man ja nicht nur direkt auf der Homepage eben das Ukraine-Spendeninfo auch direkt findet, dort finden Sie auch Infos mit den wichtigsten Spendentipps. Und genau dazu gehört ja eben, dass eine zu emotionale Werbung gemieden werden soll. Wichtig ist auch noch, Spendenwerbung spricht immer auch Emotionen an. Das wissen auch die seriösesten Organisationen. Aber wenn Sie selbst beim Empfang eines solchen Briefs das Bauchgefühl haben, da ist eine Grenze überschritten, dann sollten Sie diesem Bauchgefühl auch trauen und den Brief in den Papierkorb werfen.
Sie haben die Frage von Andrea Ludin aus München jetzt eigentlich schon beantwortet. Sie bittet darum, dass Sie nochmal den Internethinweis geben auf Ihre Seite. Das haben Sie getan, Herr Wilke. Das Deutsche Zentralinstitut für soziale Fragen findet man unter dzi.de.
Und da ist das Ukraine-Info mit verlinkt und viele andere Spendetipps auch mit verlinkt.
Frau Lindner ruft uns an aus Moers bei Duisburg. Guten Morgen.
Ja, schönen guten Morgen. Ich habe die gleiche Frage eigentlich. Ja. Wie kann man erkennen, dass das seriöse, es gibt ja so viele Vereine und Sammelstellen, alles. Wie kann man das jetzt herauskriegen, dass das auch wirklich seriös ist? Ja, da können sich auch Betrüger einschleichen. Die, sagen wir mal, unter dem Namen von seriösen Sammelvereinen da jetzt agieren und so.
Wir hatten das ganz am Anfang der Sendung schon mal geklärt, Frau Lindner, aber es ist gut, dass Sie noch mal darauf hinweisen, das kann man nicht oft genug sagen, denn das Deutsche Zentralinstitut für soziale Fragen vergibt ja auch ein Spendensiegel. Und deshalb, Herr Wilke, erklären Sie uns ruhig noch mal, woran man das erkennt. Also wer kriegt dieses Siegel? Und Sie hatten, glaube ich, 15 Punkte, die Sie auch abfallen. 15 Mindestinfos. Eine davon war Transparenz. Das habe ich noch im Kopf behalten.
Ja,
das kann man auch alles vortäuschen, sagen wir mal. Transparenz und all diese Dinge, die kann man ganz geschickt auch vortäuschen. Ja, das ist ja immer noch
nicht die Gewissheit. Aber nicht, wenn am anderen Ende Burkhard Wilke sitzt.
Und die Kollegen und Kolleginnen vom DZI. Also Sie haben vollkommen recht. Transparenz ist so das Zauberwort, was heutzutage bei allen möglichen Fragen, wo es um Seriosität wird, so als Antwort erstmal geliefert wird. Und Transparenz reicht unseres Erachtens nicht aus. Wir verfolgen das Prinzip der geprüften Transparenz eben auch. Das heißt, wir verpflichten einerseits die Organisation, die unser hochwertigstes Siegel haben wollen, das Spendensiegel, 15 Mindestinformationen auf ihrer Internetseite, im Jahresbericht zu veröffentlichen. Und wir kontrollieren dann auch, dass diese Informationen veröffentlicht sind und wir rechnen das auch nach. Also zum Beispiel die Finanzdarstellungen, die dann im Jahresbericht veröffentlicht werden müssen, die müssen auf der Einnahmen- und auf der Ausgabenseite genau die Mindestpositionen beinhalten, zum Beispiel die Verwaltungskosten ansprechen, die Werbekosten ansprechen, die wir vorgeben. Und wir haben auch ein Definitionspapier, was genau sagt und festlegt, welche Ausgaben als Verwaltungskosten und als Werbekosten festzuhalten sind. Und genau das überprüfen unsere wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei den jährlichen Wiederholungsprüfungen, bei der Zuerkennung des Siegels. Also das ist wirklich die umfassendste Prüfform, die eine speziell spendensammelnde Organisation in Deutschland freiwillig durchmachen kann. Wir bieten auf der Website aber auch Auskünfte zu vielen Organisationen ohne Spendensiegel. Das heißt ja nicht, wenn man kein Siegel hat, ist man deswegen gleich völlig unseriös. Dann ist einfach nur der Informationsaufwand für die Spenderinnen und Spender größer. Wir haben auch viele Auskünfte zu Organisationen ohne Siegel. Die sind zum Teil neutral, zum Teil aber auch klar mit negativer Einschätzung in der Rubrik das DZI rät ab. Und dann nennen wir auch die Gründe, weshalb wir von diesen Organisationen konkret abraten.
Also der Dreiklang war vorhin, Herr Wilke, Wirtschaftlichkeit, Wirksamkeit, Sparsamkeit.
Das ist der Seriositätsdreiklang bei der Mittelverwendung, genau. Aber es kommt eben auch hinzu, dass die Leitung und Aufsicht gut aufgestellt werden muss und dass transparente Informationen insgesamt verfügbar sein müssen und die Werbung seriös sein muss. Und genau das ist ja ein Punkt, den viele Menschen für sich gut überprüfen können, wenn die Spendenwerbung einfach zu druckvoll, zu emotional ist, sei es im Gespräch auf der Straße oder in einem Brief oder in einem Videospot, den ich online sehe, dann ist das ein sicheres Zeichen für eine nicht seriöse Organisation.
Und wenn Frau Lindner jetzt der Organisation XY etwas geben möchte, etwas spenden möchte, dann kann sie über das Deutsche Zentralinstitut für soziale Fragen nachgucken, ob die ein Spendensiegel haben. Das wäre schon mal ein guter Schritt, um zu wissen, ist eine seriöse Veranstaltung.
Richtig. Und sie kann auf der Website dzi.de zumindest nachsehen, ob die Organisation nicht etwa in der Rubrik DZI rät ab als kritikwürdiger aufgeführt ist.
Frau Lindner, ist Ihre Frage beantwortet?
Nein, eigentlich nicht. Mir geht es gar nicht jetzt darum, ob die, was Sie jetzt erwähnt haben, ist alles korrekt. Aber mir geht es darum, ob nicht irgendwelche, sagen wir mal, Halunken jetzt daherkommen und sich solche seriöse Hilfsorganisationen nehmen und aber mit einer falschen Bankverbindung auftreten, ja, dass man die Bankverbindung nochmal kontrolliert am Ende.
Das
ob die wirklich dazugehört jetzt zu diesen
genau. Also wenn Sie genau den richtigen Namen einer seriösen Organisation haben, dann ist die Bankverbindung auch in 99,9% auch authentisch und richtig und seriös. Worauf Sie anspielen, ist, dass Trittbrettfahrer, dass unseriöse Sammler manchmal die Nähe vom Namen her suchen zu seriösen Organisationen. Die heißen dann eben Kinderhilfe XY, ja, um sich vielleicht an die seriöse Kindernothilfe in Duisburg namentlich anzunähern. Deswegen sagen wir, man muss schon, bevor man spendet, sollte man genau abgleichen, dass der Name auch dem entspricht, der auf der Spendensiegelliste positiv vermerkt ist. Aber dann gibt es mit den Konten an der Stelle keinen Missbrauch. Wo ich vielleicht eher noch darauf hinweisen möchte, ist ein Missbrauchspotenzial etwa in den sozialen Netzwerken. Wenn da einfach schnell Spendenaufrufe weitergeleitet werden, sehr emotional und dort nicht auf den ersten Blick erkennbar ist, welche Organisation dahinter steht. Genau dann könnte das Problem entstehen, auf das Sie jetzt hingewiesen haben. Und deswegen raten wir gerade bei Spendenaufrufen über Instagram, über Facebook zu einer großen Zurückhaltung und auf jeden Fall dazu, zunächst nachzusehen, welche Organisation soll dort konkret begünstigt werden, den Namen abzugleichen, etwa mit der Spendensiegelliste auf dzi.de. Und wenn der Name genau dort auch aufgeführt ist, dann ist das entsprechende Konto auf der Website der Organisation auch vertrauenswürdig.
Frau Lindner, Frage
ja, okay.
Jetzt beantwortet. Ich danke
Vielen
Ihnen.
Vielen Dank. Dankeschön. Tschüss.
Wir haben zu danken. Daniela Lemke schreibt, natürlich habe ich auch schon negative Erfahrungen mit vermeintlichen Hilfsorganisationen gemacht. Was mich aber nachdenklich stimmt, ist die Erwartungshaltung, die offensichtlich mit Spenden verbunden sein kann. Wenn ich beispielsweise für das Hochwasser spende, dann kann ich A, kaum erwarten, dass ich hinterher eine E-Mail bekomme, in der mir mitgeteilt wird, dass mit meinen 5 oder 1000 Euro die so und so Straße asphaltiert wurde oder das Haus von Familie XY saniert wurde. Und B, frage ich mich, was Menschen erwarten, wie lange so ein Aufbau von Infrastruktursanierung etc. dauert. Katastrophen-Krisenhilfe funktioniert nicht wie eine Bestellung bei Amazon. Frau Wallmeier, was sagen Sie zur Mail von Daniela Lemke? Erwarten wir zu viel, wenn wir
spenden? Ich glaube, die Erwartungen der Spenderinnen und Spender sind durchaus in der Regel angemessen. Und uns als Hilfsorganisationen obliegt es eben auch darüber aufzuklären, wie wir diese Spenden einsetzen. Und in der Regel ist es ja in einer solchen Krise, ist es immer, es gibt ja unterschiedliche Phasen der Soforthilfe, wie wir sie nennen. Und zunächst darum, Leben zu retten, den Menschen ein sicheres Umfeld zu geben, sie aus unsicheren Krisen heraus zu unterstützen, dann aber auch nochmal die Rehabilitationsphase. Das heißt, wir schauen, was brauchen Sie für den unmittelbaren Bedarf, nachdem das Leben gerettet ist, und dann die sogenannte Wiederaufbauphase. Das heißt, wie können wir diese Menschen langfristig unterstützen? Und es ist in der Aufgabe der Hilfsorganisationen, die Spenderinnen und Spender über diese Phasen der Hilfe dann auch zu unterstützen, sodass klar ist, wo werden die Mittel eingesetzt. Und vielleicht, um nochmal auf das Beispiel die Unterstützung der Flutopfer an der A zurückzukommen. Es ist tatsächlich so, dass viele Organisationen gesagt haben, die reine Soforthilfe mit Soforthilfeauszahlungen, mit temporären Notunterkünften und so weiter, da werden natürlich in etwa so die Hälfte, ein Drittel der Spenden eingesetzt. Wichtig ist es dann aber, nach hinten raus einen langen Atem zu haben und die Menschen auch dann noch zu unterstützen, wenn zum Beispiel Häuser wieder aufgebaut werden, wieder Unterkünfte geschaffen werden für die Menschen, die dann nicht mehr temporär sind, sondern wirklich langfristig genutzt werden können. Und deshalb ist es wichtig, dass die Organisationen entsprechend die Spendenmittel, die ihnen zur Verfügung stehen, entsprechend einteilen, entsprechend der Bedürfnisse der betroffenen Bevölkerung, aber darüber auch klar informieren.
Christine Deschand aus Kaiserslautern hat die 0800 22 54 22 54 gewählt. Guten Morgen, Frau Deschand.
Ja, guten Morgen. Vielen Dank, dass ich auch was sagen darf. Mir hilft Ihre Sendung ungemein, weil mich einfach seit einer Woche die Unsicherheit umtreibt, was kann ich tun, aber was kann ich auch sinnvoll tun. Da sind jetzt viele Sachen dabei gewesen, die mir sehr helfen. Also auch, dass ich jetzt nicht sinnlos in die Drogerie laufe und irgendwelche Hygieneprodukte kaufe, die dann erst dahin gefahren werden, wo ich denke, dass die Hilfsorganisationen das sicher zu günstigeren Konditionen und eben gezielter an die Leute bringen können. Was mich trotzdem noch ein bisschen umtreibt, ist das Thema Sachspenden. Denn ich denke, wir leben gerade in Deutschland in einer Wohlstandsgesellschaft, wo viele Dinge doppelt und dreifach in den Haushalten sind. Und solange sie funktionstüchtig sind, also es gibt auch viele Sachen, die sind funktionstüchtig und lagern einfach rum, weil man sich was Neues gekauft hat. Und ich würde mir schon wünschen, auch im Sinne von Nachhaltigkeit, dass man halt irgendwie versucht, auch diese Dinge zu spenden. Und dann bin ich natürlich jetzt ein bisschen unsicher. Ich sitze sozusagen auf einer gepackten Kiste und überlege, bringe ich das jetzt noch zu der Organisation oder nicht. Also es gibt hier in der Region die Deutsch-Ukrainische Gesellschaft Deutsch-Ukrainische Gesellschaft Rhein-Neckar. Die sammeln bis hierhin in die Pfalz, also haben sich Organisationen bereitgefunden, für diese Gesellschaft zu sammeln, die das wohl in gesammelten Transporten dann in die Ukraine bringen. Ich halte das dann für eine seriöse Aktion, weil das eben die, weil die eine Verbindung in die Ukraine haben. Ja, aber bin trotzdem ein bisschen unsicher, bringe ich meine Sachen da jetzt noch hin oder nicht? Da würde ich mich schon interessieren für, ist es sinnvoll, was sagen die Experten dazu?
Burkhard Wilke.
Also wenn Sie genau diesen Aufruf haben, dann ist ja schon mal das eine Kriterium erfüllt, was wir im Laufe der Sendung immer wieder genannt hatten. Das heißt, dass es hier eine konkrete Anbindung gibt. Es sollte mit dem Aufruf auch klar zu entnehmen sein, welche Güter dort gewollt sind. So, und wenn das übereinstimmt mit dem, was Sie eben abzugeben haben, wenn die Ukraine-Hilfe auch deutlich macht in ihrer Region, wann und über welchen Weg sie das Ganze dann transportiert, dann würde ich sagen, ist das in dem Fall sinnvoll, wenn es für Sie insgesamt plausibel ist. Wenn das nur ein allgemeiner Aufruf wäre und nicht gezielt bestimmte Produkte dort abgefragt würden, dann wäre es eher ein Zeichen für mangelnde Kompetenz.
Ah ja, okay, gut. Ja. Nee, es ist ganz klar gesagt, keine Kleiderspenden mehr bitte. Da stehen medizinische Produkte drauf, wo ich mich auch sehr schwer mit tue, weil was hilft es, wenn ich jetzt in eine Apotheke gehe und 3 Packungen Paracetamol kaufe? Das kann ich mir einfach nicht vorstellen, dass das hilft. Aber dass es sozusagen sinnvoller ist, als wenn eine Organisation das besorgt.
Ja, aber wenn es in diesem Fall ein kompetenter Weg ist, also wir wissen auch von unseren Kontakten in die Ukraine und in Kiew, dass auch kleinteilige Lieferungen eben ankommen. Ja, damit sie ankommen, dafür ist eben ein solcher kompetenter Weg wichtig. Und in diesem Fall deutet einiges darauf hin, dass Sie diese Möglichkeit in Ihrer Region dort haben.
Frau Dichand.
Ja, vielen Dank. Das hilft mir sehr weiter und gibt mir ein Gefühl, einfach auch, ja, was tun zu können. Und ich denke auch, es hat jemand was über Geldspenden gesagt, das kommt ja nicht so schnell an. Ich gehe davon aus, dass, also ich weiß nicht, ob das jetzt schon gesagt wurde, aber dass die Hilfe ja noch über Wochen und Monate benötigt werden wird. Also es ist völlig egal, ob ich jetzt oder in 2 Wochen Geld spende. Ich denke, es wird für lange Zeit benötigt werden.
Und zum anderen würde ich, genau an dem Punkt hatte ich auch noch in Erinnerung, auch noch mal klar dem damaligen Anrufer noch mal widersprechen. Ich glaube, nichts kommt so schnell an wie Geld. Das ist der große Vorteil einer Geldspende. Und es ist ja auch so, dass die Organisationen, die jetzt zu Geldspenden aufrufen, in vielen Fällen schon seit Wochen und seit Monaten, zum Teil seit Jahren dort tätig sind. Das heißt, sie sind mit ihren Strukturen, mit den Ausgaben auch in Vorlage getreten, auch schon, und haben aus Spendengeldern, die sie früher ungebunden für andere Zwecke bekommen haben, den Aufbau und den Unterhalt der Strukturen mit ermöglicht, der es ihnen jetzt erlaubt, schnell dort einzutreten. Insofern ist die Geldspende wirklich auch die schnellste Form und zugleich in aller Regel die wirksamste Form der Hilfe.
Frau Dechant, vielen Dank für Ihren Anruf aus Kaiserslautern und auch nochmal für den Hinweis darauf, dass die Folgen des Krieges natürlich noch lange zu spüren sein werden. Frau Wallmeier, wer wird in diesem Zusammenhang auch noch lange gebraucht? Also wenn man jetzt zum Beispiel, wie der Anrufer aus Hamburg, ehrenamtlicher Helfer ist, ehrenamtlicher Lkw-Fahrer, welche Menschen werden gebraucht? Was kann man noch tun? Und zwar langfristig.
Ja, ehrenamtliche Helferinnen und Helfer werden vor allen Dingen langfristig auch hier in Deutschland gebraucht, wenn noch mehr Flüchtlinge aus der Ukraine nach Deutschland kommen werden. Und da wird das Engagement dieser Ehrenamtlichen und Ehrenamtlichen benötigt, um zum Beispiel, was wir eben schon mal gesagt haben, konkret Kinder zu unterstützen bei ihren Hausaufgaben, die Arbeitsfähigen dabei unterstützen, dass sie unter Umständen zur Arbeit kommen, dass die Familien unterstützt werden, dass sie Wohnungen finden. Diese ganzen Dinge werden in Deutschland sicherlich auch von Ehrenamtlichen mit begleitet und das ist auch gut so, wofür wir auch sehr dankbar sind. Ehrenamtliche Arbeit an den Grenzen, zum Beispiel in Polen oder in der Slowakei, in Ungarn, Rumänien oder Moldau, da ist es so, dass sehr viele Ehrenamtliche aus den Ländern selber an den Grenzen tätig sind und dort schon die lokalen Organisationen, die vor Ort arbeiten, unterstützen. Deswegen raten wir zu diesem Zeitpunkt ab, an die Grenzen zu fahren und tatsächlich dort mit anpacken zu wollen, sondern dass das eher konzentriert wird auf die Hilfe in Deutschland. Und was langfristig benötigt wird, ist, wir brauchen Hilfskorridore in der Ukraine, die gesichert sind, dass die Hilfsorganisationen ihre Arbeit weiter fortsetzen können. Wir haben schon mehrfach erwähnt, dass unsere lokalen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind in der Ukraine. Die arbeiten jetzt auf niedrigem Level, so wo es geht. Und sobald mehr Hilfsmaßnahmen notwendig sind und möglich sind vor allen Dingen, werden die auch weiter umgesetzt. Also von daher wissen wir, gemeinsam mit den in der Nothilfe erfahrenen Kolleginnen und Kollegen, die in der Ukraine und in den Nachbarländern sind, brauchen wir langen Atem.
Hunderttausende brauchen einen Neuanfang. Vor allen Dingen, wir werden diese Menschen also auch noch lange begleiten. Danke, Edith Wallmeier, Vorstandsmitglied bei Aktion Deutschland hilft, dass Sie uns erzählt haben, wie Sie das tun. Burkhard Wilke, danke an Sie, den Geschäftsführer des Deutschen Zentralinstituts für soziale Fragen. Und ein herzliches Dankeschön natürlich an alle Hörerinnen und Hörer, die angerufen haben, um uns zu erzählen, wie Sie humanitäre Unterstützung leisten.